Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am höchsten Feiertag der Christen hat der Papst heute eine Parallele gezogen. Er erinnerte an die Brüder Kain und Abel. Kain, der von Neid und Wut erfüllt, seinen Bruder Abel der Bibel nach unter einem Vorwand auf ein Feld lockt und diesen dort tötet. Dem Geiste nach sei der Krieg in der Ukraine vergleichbar mit dem Konflikt zwischen Kain und Abel, so der Papst heute während seiner Osterbotschaft auf dem Petersplatz. Erstmals wieder vor tausenden Gläubigen. Wir berichten aus Rom. In der Ukraine richten sich die Blicke heute vor allem auf die belagerte Küstenstadt Mariupol, wo ukrainische Kämpfer ein Ultimatum der russischen Armee verstreichen ließen. Auch dazu gleich mehr. Der Druck auf die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, steigt. Es geht um ihr Engagement für die Erdgaspipeline Nord Stream 2. Religiös motivierte Gewalt gab es in Jerusalem und auch in mehreren schwedischen Städten. Die Zahl der Toten nach den schweren Unwettern in Südafrika steigt. Und zum Ende der Sendung geht es noch um Fußball. Im Studio ist Jonas Panning. Ihnen einen schönen guten Abend. Grosny, Aleppo, Mariupol. Was diese Städte gemeinsam haben? So, sie wurden in Kriegen dem Erdboden gleichgemacht, nahezu vollständig zerstört. Beobachter berichten aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol, dass es dort kaum noch Gebäude gibt, die nicht beschädigt sind. Hunderttausende Menschen sind geflohen. Doch um Mariupol wird weiter gekämpft. Ein russisches Ultimatum zur Aufgabe hat die ukrainische Armee verstreichen lassen heute Mittag. Thomas Spickhofen berichtet.
Auch Stunden nach Ablauf des russischen Ultimatums bleibt die Situation in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol angespannt. Russland hatte die ukrainischen Einheiten aufgefordert, bis heute Mittag die Waffen niederzulegen. Das ist offenbar nicht geschehen. Die russische Seite vermutet bis zu 2.500 ukrainische Kämpfer auf dem Gelände eines riesigen Stahlwerks, das unmittelbar östlich des Stadtkerns von Mariupol liegt. Ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol erklärte, die Verteidiger der Stadt würden ihre Linien halten. Die russischen Angriffe beschränkten sich nicht nur auf das Stahlwerk, sagte er, sondern richteten sich mit schwerer Artillerie auch gegen Wohngebiete. Der ukrainische Ministerpräsident Schmihal sagte im US-Sender ABC:
Nein, die Stadt ist nicht gefallen. Da sind weiterhin unsere Streitkräfte, unsere Soldaten. Sie werden bis zum Ende kämpfen. Sie sind weiter in Mariupol.
Im britischen Sender BBC berichtete ein ukrainischer Parlamentsabgeordneter, dass zurzeit noch mehr als 100.000 Menschen in der Stadt ausharren. Die Möglichkeit, auf gesicherten Fluchtrouten Mariupol und andere umkämpfte Gebiete im Osten des Landes zu verlassen, hatten Zivilisten auch heute wieder nicht. Eine Vertreterin der ukrainischen Regierung erklärte, man habe keine Vereinbarungen mit der russischen Seite über Feuerpausen erreichen können. Angriffe wurden heute auch wieder aus Gebieten im Norden des Landes gemeldet. Das russische Verteidigungsministerium selbst bestätigte eine Attacke auf Anlagen in der Region Kiew. Ein Sprecher sagte, man habe dort eine Munitionsfabrik zerstört. Der ukrainische Ortsbürgermeister erklärte, durch die Beschädigung von Infrastruktur könne es zu Problemen bei der Wasser- und Stromversorgung kommen. Auch die Millionenmetropole Charkiw im Nordosten des Landes lag wieder unter Beschuss.
Thomas Spickhofen über die Lage heute in der Ukraine. Währenddessen geht hierzulande die Diskussion über die Lieferung schwerer Waffen weiter. Die Bundesregierung will ihre finanziellen Hilfen für die Sicherheit der Ukraine deutlich aufstocken auf bis zu 2 Milliarden Euro. Doch die Rufe nach konkreter Unterstützung in Form zum Beispiel von Kampfpanzern sind nicht verstummt. An einem Osterwochenende, an dem die traditionellen Friedensmärsche in Deutschland eine besondere Bedeutung bekam. Magdalena Neubig.
Die Waffen, die jetzt geliefert werden, verlängern den Krieg, verlängern das Leid. Wo sind diejenigen, die jetzt verhandeln gehen?
Das fragte gestern ein Teilnehmer auf einer Friedenskundgebung in Stuttgart. Bundesweit sind über die Feiertage bei den sogenannten Ostermärschen mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu protestieren. Viele der Demonstrierenden sprachen sich auch gegen die geplante militärische Aufrüstung sowie deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine aus. Getreu dem Motto, Frieden schaffen ohne Waffen. In der Bundesregierung hingegen ist man sich einig, dass die Ukraine weiterhin Waffen aus Deutschland erhalten soll. Innerhalb der Ampelkoalition wurde in der vergangenen Woche lediglich darum gestritten, welche Art von Waffen geliefert werden sollen und wie schnell. Die Bundesregierung hatte am Karfreitag mitgeteilt, dass sie die sogenannte Ertüchtigungshilfe, eine Initiative zur Stärkung der Sicherheit ausländischer Partner, von 200 Millionen auf 2 Milliarden aufstocken werde. Die Mittel sollen überwiegend der Ukraine zugutekommen, teilte Bundesfinanzminister Christian Lindner via Twitter mit. Das Geld könne die Ukraine auch für den Kauf von Waffen nutzen, erklärte Lindners Parteikollegin, die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie Agnes Strack-Zimmermann gestern im ZDF.
Die Ukraine kann dann aussuchen, was sie glaubt an Waffenmaterial, was sie braucht. Wir stellen Mittel zur Verfügung, um das gegebenenfalls auf dem Markt einzukaufen, wenn wir es nicht selber liefern können.
Norbert Röttgen, Außenpolitiker der CDU, kritisierte die Pläne der Regierung, der Ukraine Geld zur Verfügung zu stellen, im ZDF als zynisch. Mit Geld könne sich die Ukraine nicht verteidigen, so Röttgen.
Der schnellste Weg wäre, wenn Deutschland heute Waffen lieferte. Anstatt der Ukraine Geld zu geben, damit sie kauft, in Deutschland ein Waffenexportgeschäft beantragen muss, das genehmigt werden muss. Die Wahrheit ist doch, Bundeskanzler Scholz will es nicht. Und es ist ein weiterer Versuch, es zu verhindern.
Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, kritisierte die Waffenlieferung an sich und wandte sich auch gegen eine weitere militärische Aufrüstung in Deutschland.
Mehr Waffen, mehr Geld, das wird das Problem nicht lösen. Wir sehen, eine Vergeltung folgt der anderen und es wird nicht etwa deeskaliert, sondern es wird dadurch eskaliert.
Das zusätzliche Geld für die Ertüchtigungshilfe soll über den Nachtragshaushalt bereitgestellt werden, den die Bundesregierung voraussichtlich Ende April vorstellt. Während noch unklar bleibt, ob die deutsche Regierung zusätzlich zeitnah noch schwere Waffen in die Ukraine liefern wird, geht der Schlagabtausch zwischen Vertretern der SPD und der Ukraine in die nächste Runde. Wenige Tage nach dem geplatzten Kiew-Besuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verteidigte dessen SPD-Parteifreund Sigmar Gabriel nun das deutsche Staatsoberhaupt. Es sei zwar verständlich, wenn der ukrainische Präsident Zelensky seinem Unverständnis gegenüber Politikern aus Deutschland für ihre frühere Russland- und Energiepolitik Ausdruck verleihen wolle, aber die Ausladung des deutschen Staatsoberhauptes sei beispiellos und irritiere, schrieb Sigmar Gabriel in einem Gastbeitrag für den Spiegel. Gabriel, der ebenfalls Bundesaußenminister war, kritisierte in seinem Debattenbeitrag auch den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andriy Melnyk. Die Behauptung Melniks, dass Frank-Walter Steinmeier in früheren Jahren ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft habe, die bis in die heutige Regierung hineinwirkten, sei eine gefährliche Verschwörungstheorie, wahrheitswidrig und bösartig. Der ukrainische Botschafter reagierte auf diese Vorwürfe prompt auf Twitter. Bösartig sei vor allem die jahrelange Putin-freundliche Politik gewesen, die Gabriel und seine SPD-Kumpane geführt hätten, schrieb Melnyk auf Twitter. Diese habe den barbarischen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine erst herbeigeführt.
Magdalena Neubich berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Und ein Teil der Politik, die der ukrainische Botschafter meint, ist die deutsche Energiepolitik. Noch Mitte Februar hielt nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern an der Pipeline Nord Stream 2 fest. Sie sollte Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren, die Ukraine umgehen und an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern ankommen. US-Sanktionen gegen diese Pipeline sollten mithilfe einer umstrittenen landeseigenen Umweltstiftung umgangen werden. Und laut Medienberichten wurde von russischer Seite starker Einfluss auf diese Stiftung ausgeübt. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert nun den Rücktritt von Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Regierungschefin Manuela Schwesig. Und zu den Vorwürfen sagte unsere Schweriner Landeskorrespondentin Silke Hasselmann heute Mittag in diesem Programm.
Das ist mit Sicherheit im Moment noch eine Auslegungssache. Es gibt Unterstellungen, die sagen, bei der Gründung dieser Klima- und Umweltschutzstiftung Mecklenburg-Vorpommern im Januar vorigen Jahres, es ist eine landeseigene Stiftung, also durch die Landesregierung gegründet, da habe die Nord Stream 2 AG, das ist ein Tochterunternehmen von Gazprom, praktisch die Feder geführt, als die Satzung entworfen worden ist. Das, so vermute ich, interpretiert Norbert Röttgen jetzt, als Gazprom habe den Schwerinern sozusagen die Gründung gleich direkt ins Buch diktiert. Das hat Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin, als falsch zurückgewiesen. Und man muss zumindest eines festhalten, dass es diese Stiftung gegeben hat, die ganz hauptsächlich sich dem Klima- und Umweltschutz in Mecklenburg-Vorpommern verschrieben hat, aber eben als Nebenzweck auch die Fertigstellung der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2, die in Mecklenburg-Vorpommern anlandet, zum Ziel hatte. Das war nie ein Geheimnis. Darum hat auch Manuela Schwesig nie ein Geheimnis gemacht. Und es war von Anfang an auch für jedermann bis heute einzusehen, was die Satzung aussagt. Und auch die hat um diesen Nebenzweck kein Geheimnis gemacht. Es ist auch von Nord Stream 2 dort schon die Rede, auch von der Nord Stream 2 AG. Und das finde ich persönlich nicht unbedingt verwunderlich. Und die Landesregierung steht natürlich auf demselben Standpunkt, weil sie sagt, wenn wir mit Nord Stream 2 zu tun haben, dann ist es nicht so ungewöhnlich, dass wir mit denen auch Rücksprache halten, um das eine oder andere in der der Satzung auftauchen zu lassen.
Silke Hasselmann zu den Vorwürfen gegen die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Ostern, das Fest der Auferstehung, eines der wichtigsten Feste der Christen. Traditionell spendet der Papst den Segen Urbi et Orbi. Die Ostermesse fand in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie nur vor wenigen Gläubigen statt. Das war in diesem Jahr in Rom wieder anders und angesichts des Krieges in der Ukraine bekam die Osterbotschaft von Franziskus auch diesmal wieder eine besondere Bedeutung. Jörg Seiselberg meldet sich aus Rom.
Wie vor der Pandemie war es die größte Ostermesse der Welt. Mehrere 10.000 Menschen auf dem Petersplatz feierten mit Franziskus bei blauem Himmel über Rom und frühlingshaften Temperaturen. Der Papst fuhr anschließend auch wieder im weißen Papamobil durch die Menge der Gläubigen. Auf die angekündigte Predigt während der Feier hatte Franziskus verzichtet. Ausführlich aber äußerte sich der Papst in seiner Osteransprache unmittelbar nach der Messe und nahm darin so deutlich wie noch nie Stellung zum Krieg in der Ukraine. Werde der leidgeprüften Ukraine, die durch die Gewalt und die Zerstörung des grausamen und sinnlosen Krieges, in die sie hineingezogen wurde, so gelitten hat, Frieden zuteil. Worte, auf die die Menschen auf dem Petersplatz mit Beifall reagierten. Worte, mit denen der Papst klarmachte, dass auch er die Ukraine als Opfer eines Angriffskrieges sieht. Kritiker hatten Franziskus in den vergangenen Tagen vorgehalten, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine nicht eindeutig Täter und Opfer zu benennen. Bereits gestern Abend in der Osternacht hatte der Papst im Petersdom dem anwesenden Bürgermeister der besetzten ukrainischen Stadt Melitopol und ukrainischen Parlamentariern seine Unterstützung durch Gebete versichert. Auch in seiner Osteransprache heute ließ der Papst keinen Zweifel, an welcher Seite er sich im Ukraine-Krieg sieht. In meinem Herzen trage ich all die vielen ukrainischen Opfer, die Millionen von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen, die auseinandergerissenen Familien, die alleingelassenen alten Menschen, die zerstörten Leben und die dem Erdboden gleichgemachten Städte. Franziskus verglich den Krieg in der Ukraine mit dem biblischen Bruderkonflikt zwischen Kain und Abel. Es sei der Geist Kains, der Abel nicht als Bruder ansehe, sondern als Rivalen und darüber nachsinne, ihn zu beseitigen. Das Osterfest aber, betonte Papst Franziskus, bedeute mit dem christlichen Glauben an die Auferstehung Jesu eine Botschaft der Hoffnung, gerade auch in Zeiten des Krieges. Heute brauchen wir ihn mehr denn je, der zu uns kommt und uns erneut sagt, Friede sei mit euch. Ein Zeichen der Ermutigung sei, sagte der Papst, dass inmitten des Krieges in ganz Europa Menschen bereit seien, Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen. Gleichzeitig rief Franziskus dazu auf, die übrigen Konflikte in der Welt nicht zu vergessen. Ausdrücklich sprach der Papst die Spannungen im Nahen Osten an, aber auch die Situation in Libyen, in Myanmar, in Afghanistan sowie in Äthiopien. Die Ostermesse heute hat der Papst wieder persönlich zelebriert. Gestern in der Osternacht hatte Franziskus die Leitung der Liturgie noch einem Kardinal überlassen, um sich zu schonen. Aktuell leidet Franziskus wieder stärker unter seinen Knie- und Hüftproblemen. Bei der heutigen Ostermesse wirkte das 85 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche gelegentlich etwas müde, ansonsten aber waren ihm seine gesundheitlichen Probleme nicht anzumerken. Von der Benediktionsloggia des Petersdoms sprach Franziskus wie jedes Jahr auch den Segen Urbi et Orbi.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper.
Wie schon in den Vorjahren verzichtete Franziskus, anders als beispielsweise sein Vorvorgänger Johannes Paul II., auf Osterwünsche in mehreren Sprachen.
Der Bericht von Jörg Seiselberg aus Rom. Auch andere Weltreligionen feiern in diesen Tagen ihre großen, wichtigen Feste. Die Juden zum Beispiel Pessach. Das Fest erinnert an die Befreiung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei. Am Tempelberg in Jerusalem, sowohl für Muslime als auch für Juden, heilig ist es heute erneut zu Ausschreitungen gekommen. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Eva Lell.
Palästinenser haben ersten Berichten zufolge Barrieren errichtet und Steine gesammelt, um zu verhindern, dass jüdische Gläubige das Areal des Tempelbergs betreten. Die israelische Polizei griff ein, um den jüdischen Besuchern den Zutritt zu dem Gelände zu ermöglichen. Der Tempelberg ist das höchste Heiligtum der Juden, das dritthöchste der Muslime. Juden ist der Besuch des Areals, das unter jordanischer Verwaltung steht, erlaubt. Untersagt ist es ihnen, dort zu beten. Am Freitagmorgen war es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern auf dem Tempelberg gekommen, nachdem Randalierer Steine und Feuerwerkskörper in Richtung der jüdischen Klagemauer geworfen hatten. Dabei wurden über 150 Palästinenser und 3 Polizisten verletzt. Über 400 Menschen wurden vorübergehend verhaftet, von denen ein Großteil mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist. In diesem Jahr findet das jüdische Pessachfest, der muslimische Fastenmonat Ramadan und das christliche Osterfest zeitgleich statt. Die Sicherheitslage ist angespannt in Jerusalem und Israel. Anders als sonst zu Pessach üblich, sehen die israelischen Sicherheitsbehörden in diesem Jahr von einer kompletten Abriegelung des besetzten Westjordanlandes ab. Die Anordnung, dass Palästinenser das Westjordanland nicht verlassen dürfen, galt nur von Freitagabend, dem Beginn des Pessachfestes, bis gestern.
Eva Lell aus Israel. Auch in Schweden gab es Verletzte bei Zusammenstößen. Arne Bartram meldet sich aus Stockholm.
Auslöser sind Veranstaltungen einer islamfeindlichen rechtsextremen Partei aus Dänemark, bei denen der Koran verbrannt werden sollte. Bei den Protesten sind heute laut schwedischen Medien Polizisten und Journalisten mit Steinen attackiert worden. Auch vergangene Nacht hatte es vor allem in der südschwedischen Großstadt Malmö Ausschreitungen gegeben. Dabei wurde auch ein Passagierbus in Brand gesetzt, es wurde aber niemand verletzt. Demonstranten haben Polizisten mit Feuerwerkskörpern und Steinen angegriffen. Mehrere Menschen wurden festgenommen, darunter ein 16-Jähriger. Die Proteste gegen die Veranstaltungen der rechtsextremen Partei hatten am Donnerstag angefangen. Seitdem gibt es in unterschiedlichen Städten in Schweden Ausschreitungen, bei denen mehrere Polizisten verletzt worden sind.
Der Bericht von Arne Bartram. In den letzten beiden Jahren war die Corona-Pandemie das bestimmende Thema über die Ostertage mit eindringlichen Appellen aus der Politik. Die ansteckende Viruserkrankung ist in den Schlagzeilen nach hinten gerückt. Im Alltag spielt sie immer weniger eine Rolle, zum Beispiel was das Tragen von Masken angeht. Doch schon jetzt gibt es Sorgen vor einer erneut angespannten Lage im kommenden Herbst. Dazu aus Berlin Efi Seibert.
Gesundheitsminister Lauterbach sollte schon jetzt anfangen, mit der FDP zu sprechen, um wieder schärfere Corona-Regeln für den Herbst möglich zu machen. Das fordert der Vorstand der Stiftung Patientenschutz Eugen Brisch. Wörtlich sagte er, der Minister soll schon jetzt mit der Überzeugungsarbeit beim liberalen Koalitionspartner beginnen, um das Infektionsschutzgesetz zu verschärfen. Bisher sei damit immer zu lange gewartet worden. Hintergrund sind Warnungen Lauterbachs vor einer möglichen Killer-Variante, wie er sie bezeichnete. Eine Virusvariante, die so gefährlich sei wie Delta und so ansteckend wie Omikron. Ständig gebe es neue Mutationen, sagte Lauterbach in einem Zeitungsinterview. Im Herbst könne es deswegen durchaus wieder nötig und vor allen Dingen rechtlich erreichbar sein, dass das Maskentragen in Innenräumen wieder Pflicht werde. Mit großen Impfstoffbestellungen will Lauterbach der Herbstwelle vorbeugen. Er rechnet mit einem Impfstoff gegen Omikron für September.
Efi Seibert berichtete. Es ist 23 Uhr und gleich 23 Minuten am Ostersonntagabend. Sie hören, das war der Tag im Deutschlandfunk. In der Türkei auf die Straße zu gehen, um zu demonstrieren, ist gefährlich. Erst recht, wenn es gegen die türkische Regierung geht. Für Frauen und Menschen, die sich für Frauenrechte einsetzen, gilt das besonders alljährlich zu sehen am Internationalen Frauentag, wenn die Polizei in Istanbul auch schon mal Tränengas einsetzt. Aktivistinnen und Aktivisten haben auch an diesem Wochenende wieder zu Protesten aufgerufen, denn einer der größten Frauenrechtsorganisationen in der Türkei droht möglicherweise ein Verbot. Sabine Hackländer dazu aus Istanbul.
Verfolgt nicht die Frauen, verfolgt die Mörder, schallt es über den großen Platz am Fähranleger des Istanbuler Stadtteils Kadıköy. Der landesweite Protest ist in aller Eile von der Frauenrechtsorganisation We Will Stop Femicide organisiert worden, nachdem den Aktivistinnen in der letzten Woche eine gerichtliche Vorladung ins Haus geflattert war. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft ermittle wegen des Verdachts unmoralischen Verhaltens. Konkret gehe es um den Vorwurf, dass die Gruppe unter dem Deckmantel der Verteidigung von Frauenrechten Familienstrukturen zerstören wolle. Wir denken, dass es politisch motiviert ist. Sie wollen uns eine nicht existierende Straftat in die Schuhe schieben, während wir versuchen, die Wahrheit über verdächtige Todesfälle von Frauen aufzudecken und entsprechende Informationen mit den Behörden teilen, befassen sie sich mit uns. Das haben wir nun erfahren. So die Generalsekretärin des Vereins Fidan Ataselim im türkischen Radio. Ähnlich sehen es Oppositionspolitiker wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der sozialdemokratischen CHP, Özgür Özel. Es ist unerhört, eine solche Vereinigung schließen zu wollen, die ihre Stimme erhebt, wo immer in der Türkei eine Frau ermordet wird, unabhängig von politischer Präferenz oder religiöser und ethnischer Zugehörigkeit der Frauen. Man schämt sich wirklich, in einer solchen Zeit zu leben. Am Istanbuler Fährhafen protestiert währenddessen eine kleine Schar von Unterstützerinnen und Unterstützern der Frauenrechtsorganisation, streng bewacht von mindestens ebenso vielen Polizistinnen und Polizisten, die den Platz schon vor Beginn der Demonstration umstellt hatten. Der bunte Mix aus jung und alt, LGBTQ-bewegten Frauen mit und ohne Kopftuch lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. In vorderster Reihe die Angehörigen ermordeter Frauen, die ein Bild ihrer Tochter, Schwester oder besten Freundin in Händen halten. Manche skandieren lautstark, andere stehen still mit leerem Blick. Die Stimmung sei trotz allem kämpferisch und hoffnungsvoll, meint die Sprecherin der Istanbuler Sektion Melek Önder.
We don't know exactly what happens.
Wir wissen nicht, was passieren wird, aber wenn sie unsere Organisation schließen sollten, dann gründen wir einfach eine neue. Sie brauchen nicht zu denken, dass unser Kampf damit beendet ist. Es ist unmöglich, uns zu stoppen. Eine erste Anhörung der Aktivistinnen soll nun am 1. Juni stattfinden.
Frauenrechtlerinnen in der Türkei droht das Verbot dazu aus Istanbul, Sabine Hackländer. In Südafrika ist die Zahl der Toten nach den schweren Überschwemmungen infolge von heftigen Regenfällen auf fast 450 gestiegen. Mehr als 60 Menschen werden noch vermisst. Dazu aus Johannesburg, Jana Gent.
Der Ministerpräsident von KwaZulu-Natal, Sihle Sikalala, bestätigte in Durban, dass die Totenzahlen nach dem Starkregen auf 443 gestiegen sind. Nach mindestens 63 vermissten Menschen werde weiterhin gesucht. In einigen Orten außerhalb von Durban haben Einsatzkräfte erst damit angefangen. Sie waren erst nach Tagen überhaupt erreicht worden, weil die Wege dorthin abgeschnitten waren. In ganz Südafrika laufen Spendenaktionen. Privatpersonen, Hilfsorganisationen und kirchliche Einrichtungen sammeln Sachspenden, aber auch Nichtregierungsorganisationen engagieren sich, sowie Institutionen und staatliche Stellen. Alles wird gebraucht, um zeitweilige Unterkünfte bereitzustellen für Menschen, deren Häuser beschädigt oder zerstört wurden. Es wird auch daran gearbeitet, die Strom- und Wasserversorgung wieder in Gang zu bringen. Denn beides fehlt immer noch an nicht wenigen Orten. Hunderte Schulen wurden durch den Starkregen beschädigt. Nach Ostern kann der Unterricht für viele Schulkinder nicht wie gewohnt weitergehen. Es sind enorme Anstrengungen nötig, um die eingestürzten Brücken und beschädigten Straßen zu erneuern. Immerhin sind einige Hauptachsen und viele Nebenstraßen wieder befahrbar, sodass die Verteilung der Nothilfe besser klappt. Geregnet hat es in KwaZulu-Natal das ganze Wochenende über, aber bei weitem nicht mehr so stark wie zu Beginn der Woche. Die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau werden noch lange weitergehen.
Fast 450 Tote nach Starkregenfällen in Südafrika. Jana Gent war das aus Johannesburg. Und zum Abschluss dieser Sendung noch zum Sport. In der ersten Fußball-Bundesliga stand zum Abschluss des 30. Spieltages ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm. Im Rennen um die Champions League standen sich Bayer Leverkusen und RB Leipzig gegenüber. Burkhard Hupe hat das Spiel gesehen.
Leipzig baut seine Erfolgsgeschichte in der Rückrunde und auch die in Leverkusen aus. Noch niemals in der gemeinsamen Fußball-Bundesliga-Geschichte hat Leipzig in Leverkusen verloren. Und nach dem 1:0-Erfolg, gesichert durch das Tor von Szoboszlai aus der 69. Minute, hat diese Serie weiterhin Bestand.
Jeder Sieg ist wichtig, aber heute war besonderes, weil wir haben von erstes halbes Jahr uns hochgekämpft. Und jetzt stehen wir oben in der Tabelle. Trotzdem dürfen wir nicht stoppen. Wir müssen weiterarbeiten, weitermachen. Wir haben noch viele Spieler, auch viel vor.
In einem eher durchwachsenen Fußballspiel setzte Leipzig vor allen Dingen in der zweiten Hälfte die offensiven Akzente und schoss da auch das einzige Tor. Leverkusen setzte danach alles auf eine Karte, aber richtig große Möglichkeiten sprangen für die Mannschaft von Seoane, den Trainer, nicht heraus.
Niederlagen tun immer weh. Ich muss sagen, Kompliment an Leipzig. Sie haben einen unglaublichen Lauf, stehen sehr kompakt und sind sehr, sehr effektiv.
Unter dem Strich also ein gerechter Sieg für RB Leipzig. 1:0 gewinnt die Mannschaft in Leverkusen.
Die Fußball-Bundesliga mit dem Abendspiel Leverkusen gegen Leipzig. Burkhard Hupe war das, und mit Fußball geht der Tag im Deutschlandfunk auch zu Ende und dem Sportgespräch jetzt gleich im Anschluss mit Maximilian Rieger. Thema da der europäische Fußball. Mein Name ist Jonas Panning. Ihnen eine angenehme Nacht.